Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, denn er kennt die Finanzbranche seit vielen Jahren, hat unheimlich viel erlebt, beobachtet die Entwicklung mit klarem Blick und gestaltet sie aktiv mit. In seiner aktuellen Rolle verbindet er das Beste aus zwei Welten, die Stabilität und Werte einer traditionsreichen Bank mit einem modernen, marktnahen Zugang zu Beratung, Vermögensverwaltung und Kundenbeziehung. Warum eine liechtensteinische Bank in Wien sitzt, wie sich die Kapitalmärkte verändern und was das alles mit der Zukunft der Wertpapierberatung zu tun hat, genau darum geht es heute. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Harald Friedrich. Herzlich willkommen, lieber Harald. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Vielen Dank, Jo. Schön, dass du wieder mal in Wien bist. Ich freue mich auch.
Nur für die Zuhörer, wir kennen uns seit sehr, sehr vielen Jahren. Wir haben gerade darüber spekuliert, seit wann überhaupt. Und deswegen duzen wir uns auch. Und ich finde es toll, dass du die Zeit nimmst und wir so ein bisschen mal auch einsteigen können in die Wertpapierberatung von vermögenden Kunden. Warum liechtensteinische Bank hier in Wien tätig ist und wie sich das alles zusammengefügt hat. Ich glaube, wir fangen am besten mal damit an, wie dein Werdegang so gewesen ist und wann du entdeckt hast, dass Privatbanken und insbesondere nicht österreichische Privatbanken für dich interessant sein können. Erzähl doch unseren Hörern mal, wie dein Werdegang war.
Ja, also das Interesse an den Kapitalmärkten ist eigentlich schon sehr früh erwacht. Ich bin ein Kind der 80er, also ich bin aufgewachsen mit Gordon Gekko. Mitte der 80er wurde dann die Wiener Börse Macht geküsst, wie man so schön sagt. Also ich habe 1986 meine erste Aktie gekauft, da war ich 14. 87 kam dann gleich der Crash, aber ich habe mich von dem entmutigen lassen, habe das dann auch studiert, Finanzierung und Finanzmärkte und bin diesem Geschäft treu geblieben. Das eine Interesse waren die Kapitalmärkte, das andere Interesse waren aber eigentlich immer auch Menschen. Also ich mag Menschen, mag mit ihnen zu interagieren, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Darum bin ich vielleicht auch nicht Analyst geworden oder Fondsmanager, sondern dann schlussendlich habe ich im Private Banking begonnen. Habe begonnen bei einem internationalen Konzern, ABN AMRO in Wien und hatte dann im Jahr 2000 die Möglichkeit, die österreichische Operation von Saal Oppenheim mitzugründen. Da war natürlich eine sehr große, traditionsreiche Privatbank im Hintergrund, aber in Österreich war das wirklich ein Greenfield-Startup, also 21 Leute, alle ähnlich alt und eine ganz, ganz tolle Zeit. Wir hatten hier den Ausbau in Österreich, auch den Aufbau für Zentral- und Osteuropa zu verantworten, aber wirklich eine sehr unternehmerische Tätigkeit, toll. Und obwohl ich noch relativ jung war, habe ich mir gedacht, das kann ich bis zum Ende meiner Berufslaufbahn, werde ich das jetzt machen. Das Ende der Geschichte ist, glaube ich, soweit bekannt, vor allem auch in Deutschland. Also die Bank ist dann nach 225 Jahren des Bestehens in Schwierigkeiten geraten, wurde von der Deutschen Bank übernommen. Dann war ich hier 5 Jahre in Österreich im Vorstand der Deutschen Bank, also der Tochter, die für Asset and Wealth Management verantwortlich war, also wie der Konzern, und habe dann 2015 die wahrscheinlich wirklich einmalige Gelegenheit bekommen, in Österreich im Bankwesen unternehmerisch tätig zu sein. Bin dann als Vorstand, aber eben auch als Miteigentümer in die Semper Constantia Privatbank, damals größte Privatbank in Österreich, eingestiegen. Einmalige Gelegenheit, vielleicht deshalb, weil es auch zu der Zeit schon in Österreich kaum eine Handvoll Privatbanken gab. Und dann müssen natürlich auch die Eigentümer auch noch finden, dass das eine gute Idee ist und einen Mehrwert bringt, wenn sie dich mit an Bord holen als Miteigentümer. Und dann musst du natürlich auch noch springen. Ja? Also ich habe mein ganzes Geld zusammengekratzt, einen Fünferhebel draufgepackt und habe mich in dieses Abenteuer eingelassen. Und dann habe ich wieder gedacht, das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, hat sich gut entwickelt, macht viel Spaß, ich werde das machen bis zum Ende meiner Berufslaufbahn. Dann hat sich aber die Bank sehr, sehr gut entwickelt. Die Angebote sind mehr und besser geworden an unsere Mit- und Haupteigentümer. wollten sich diese Angebote dann doch mal näher anschauen. Und wir haben dann mit der LLB wirklich auch einen Partner gefunden, also mit der Liechtensteinischen Landesbank, die ein sehr ähnliches Geschäftsmodell hat, auch ein ähnliches Verständnis hat und das, was wir hier aufgebaut haben, eben auch ausbauen und fortsetzen wollte. Ja, und so bin ich dann seit 2018 im Vorstand der Liechtensteinischen Landesbank und es macht immer noch sehr viel Spaß.
Jetzt sind zwei Sachen aufgefallen. Also 1986 die erste Aktie gekauft. Da warst du 14, hast du gesagt. Mhm. Welche Aktie war das? Kannst du dich erinnern?
Ja, eine österreichische Stadlauer Malz AG. Notiert, glaube ich, immer noch an der Börse mit immer noch sehr wenig Liquidität. Aber es war eine ganz andere Zeit. Oder? Ich meine, wir sind ja ähnlich alt. Du kennst das. Da gab es noch kein Internet. Man hat die Kurse im Teletext angesehen. Ich habe sie dann von dort abgeschrieben. Damit waren wir einen Tag schneller als die Leute, die es am nächsten Tag in der Zeitung gelesen hatten. Glaube ich, heutzutage für junge Leute unvorstellbar.
Ja, was ich auch oft gemacht habe übrigens, ich habe oft an der Schaufensterscheibe einer Bank gestanden und habe die Kurse angeschaut.
Die Aushänge.
Ja. Wirklich die Aushänge, die, keine Ahnung, um 17 Uhr oder so war erst rausgegangen wurden. Und das Zweite, was auch nochmal besonders betont werden sollte, weil ich wusste das tatsächlich auch nicht, das war so ein Management-Buyout damals. Du bist da tatsächlich mit der privaten Geld in eine Bank hineingegangen. Gut, das gibt es ja tatsächlich in der Form nicht wirklich, oder?
Nein, wie gesagt, ich glaube, es ist eine auch in Österreich oder vielleicht besonders in Österreich, in Deutschland gibt es ja noch mehr Privatbanken, sicherlich einmalige Gelegenheit gewesen, wo sicherlich wie immer im beruflichen, aber auch im privaten Leben auch neben harter Arbeit und Zielstrebigkeit auch viel Glück dazu gehört. Und wie gesagt, dann muss man halt auch, wenn sich die Gelegenheit ergibt, muss man sich halt auch trauen. Ist natürlich ein substanzielles Risiko, keine Frage. Am Ende des Tages hat sich's ausgezahlt, aber nicht nur finanziell, sondern eben, weil es wirklich auch eine ganz tolle Erfahrung war und ganz, ganz viel Spaß macht.
Also ich kenne das tatsächlich, dieses Konstrukt so überhaupt nicht. Also wir kennen es wirklich lange, aber ich wusste gar nicht, dass diese Konstruktion so existiert hat. Mhm. Abgesehen davon, Harald, dass Glück kein Zufall ist. Glück kann man irgendwie in einer gewissen Art und Weise versuchen zu beeinflussen, aber das liegt vor allen Dingen daran, was man selbst oben reingibt. Ja? Die Engländer sagen dazu Garbage in, Garbage out. Also wenn du oben nur Quatsch reingibst, kommt unten nur Quatsch raus. Aber wenn du wirklich investierst, und jetzt meine ich nicht monetär, sondern vor allen Dingen Herzblut, Engagement, du brennst für etwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon einigermaßen groß, dass das gut wird.
Ich glaube, von Tiger Woods soll der Spruch sein, the more I train, the more luck I seem to have.
Und Tiger Woods, ich glaube, ich weiß nicht, ob du schon mal gegen Golfschläger geschlagen hast, aber wir sagen hier, wie Golfspieler, und ich habe Handicap, ich glaube, was ist 54 oder so, ist glaube ich das, dass ich auf Platz darf. Ich sage immer, kann ich. Ja, und
ist der kürzeste Golferwitz.
Ja, ich kann nicht. Aber gut, spannend. Jetzt pass mal auf. Die Liechtensteinische Landesbank, die sind so irgendwie, keine Ahnung, sag mir das, wann das passiert ist, aber so vor 10, 15 Jahren das erste Mal so aufgetaucht. Was ist das Geschäftsmodell, was ihr hier in Österreich habt? Oder was ihr vielleicht auch in Deutschland, weil du hast mit den deutschen Kollegen ja wahrscheinlich auch zu tun. Was ist die Idee dahinter?
Also die Liechtensteinische Landesbank gibt es sehr lang, klassische Landesbank seit 1861 und ist dann eigentlich 2009, sage ich mal, zum ersten Mal international, also über den Schweizer Liechtensteiner Raum hinausgegangen, hat hier eine Greenfield Operation gegründet im Private Banking. Die Leute haben das auch eigentlich sehr erfolgreich entwickelt und hat dann die Gelegenheit beim Schopf gepackt und sich eben für die Semper Constantia Privatbank interessiert. Das war die erste wirklich große Auslandsakquisition der LLB. Und die LLB hat deklarierte Heimatmärkte, also wirklich im Kern Europas, neben Liechtenstein und der Schweiz, eben auch Österreich. Und seit 2 Jahren sind wir auch in Deutschland tätig. Und Heimatmärkte bedeutet eben auch, dass die Bank in diesen Märkten nicht nur organisch, sondern auch anorganisch wachsen möchte. Die Bank ist sehr bonitätsstark, hat für sich allein gestellt ein AA2-Rating, also glaube ich durchaus außergewöhnlich und eigenkapitalstark und hat sich eben entschieden, hier in Österreich substanziell zu wachsen und das wirklich zu einem der drei Standbeine neben Liechtenstein und der Schweiz auszubauen. Dieses anorganische Wachstum hat sich dann auch noch fortgesetzt. Es hat sich ja in Österreich gerade im Bereich der Auslandsbanken durchaus ein Konsolidierungsprozess vollzogen. Nach der Finanzkrise zunächst langsam, aber in den letzten Jahren dann beschleunigt. Also eigentlich ist es so, dass im Bereich der Vermögensverwaltung, Wealth Management von den Auslandsbanken de facto nur noch die beiden Liechtensteiner Banken übrig sind. Die Schweizer haben sich allesamt zurückgezogen.
Die Schweizer, wenn du sagst, ja, das ist Credit Suisse, das war ja, ich glaube, die sind sehr, sehr...
UBS und ZKB, wir konnten auch davon profitieren. Also wir haben sowohl den Kundenstock der CS kaufen können, als auch im letzten Jahr, respektive dieses Jahr abgeschlossen, die Tochter der Zürcher Kantonalbank in Österreich.
Harald, lass uns mal ganz kurz für die Leute auch klar machen, wen betreut ihr hier? Also ich spreche jetzt tatsächlich von sogenannten Endkunden. Also
ja.
Gibt es dann eine durchschnittliche Veranlagungssumme? Gibt es irgendwie ein Durchschnittsalter? Nein, es ist höher als 60, das weiß ich. Aber wo kommen diese Kunden her? Sind es tatsächlich Kunden, die von diesen Auslandsbanken, von denen du gerade gesprochen hast, die einfach nicht mehr betreut werden? Sind es zweite oder dritte Geschäftsverbindung, die sie haben, und es ist tatsächlich die Hauptgeschäftsverbindung, weil auch für die Zuhörer ganz klar ist, meine Erfahrung nach ist es so, dass sehr vermögende Privatkunden sehr, sehr häufig mehr als eine Bankverbindung haben. Mhm. Das heißt, sie sind in aller Regel mit ihrer Hausbank verwurzelt und dann haben sie so viel Vermögen, dass sie sich auch durchaus andere Banken suchen. Was ist für unsere Zuhörer mal ganz klein, was ist die Zielgruppe? Wo kommen die Leute her? Wie viele Kunden betreut ihr hier in Österreich? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube, vom Geschäftsmodell her, man muss sagen, dass es einmal grundsätzlich so ist, dass wir drei Hauptgeschäftsfelder haben. Also wir haben zum einen natürlich die Vermögensverwaltung und Beratung für Private, also Private Banking, aber auch für institutionelle Kunden. Wir haben als Backbone immer das Fondsgeschäft, also insbesondere Fondshüllen und Depotbankgeschäft. Wir haben in Österreich die Fondsgesellschaft, also KVG, für unsere deutschen Zuhörer mit den meisten Fonds, also über 300 Fonds in der KVG, rund 400 in der Depotbank und traditionell immer schon mit einem Schwerpunkt auch auf die Servicierung von externen Managern. Also wir müssen nicht unbedingt alles selber managen, sondern wir haben über 90 internationale Manager hier angebordet, was, glaube ich, eine auch für deutsche Verhältnisse sehr große Zahl ist. Und wir haben als drittes Hauptgeschäftsfeld die Immobilienschiene mit einer eigenen Immobilien-KVG, mit Publikumsfonds und Spezialfonds und dem Anlagewohnungsgeschäft. Und das machen wir eben, wie gesagt, einerseits für institutionelle Kunden, auch semi-institutionelle Kammern, Gebietskörperschaft etc., und eben auch für Private. Was Private betrifft, und wenn ich Private sage, dann kommt das ja in Österreich auch sehr häufig mit Privatstiftungen in Verbindung. Also ich sage immer, es gibt so diese österreichische Dreifaltigkeit, Privatvermögen, Stiftungsvermögen und Unternehmensvermögen. Viele der, oder die allermeisten der großen österreichischen Familienunternehmen sind ja in österreichischen Privatstiftungen eingebracht. Dann gebe ich dir recht, dass es in der Regel so ist, dass man eine oder mehrere österreichische Bankverbindungen hat, in der Regel dann auch auf der Finanzierungsseite und dann gerne eben, um auch eine andere Perspektive mit hineinzukriegen, eine Auslandsbankverbindung. Trotzdem glaube ich aber, dass es für viele auch noch wichtig ist, dass diese Bank, also diese Auslandsbankverbindung auch einen Standort in Österreich hat, dass man hier auch wirklich Ansprechpartner hat, die erreichbar sind, die man kennt, denen man länger vertraut. Ich glaube, das sind eben diese Kunden, die zum einen natürlich aus der Konsolidierung der Auslandsbanken zu uns gekommen sind. Konsolidierung heißt ja auch Konsolidierung der Teams. Das heißt, wir konnten sehr viele, sehr gute und erfahrene Kundenbetreuer natürlich auch dazugewinnen und zum Teil natürlich auch sozusagen von österreichischen Banken, die sozusagen, wo wir mit unserer Expertise und auch mit der Internationalität im Asset Management, aber natürlich auch in dem, was wir als Plattform bieten können, diese Kunden überzeugen kann. Also wir, und das ist auch Teil des Geschäftsmodells, ich habe gerade erklärt, was wir in Österreich machen. Wir machen ja in Liechtenstein etwas Ähnliches, in der Schweiz was Ähnliches, seit 2 Jahren auch in Deutschland etwas Ähnliches. Und wir bieten ganz bewusst, und das ist mir auch sehr wichtig, dieses ganze Produktportfolio der LLB aus einer Hand, also als One-Stop-Shop an, eben auch über die Landesgrenzen hinweg. Das heißt, du kannst einen österreichischen Fonds haben, du kannst einen Liechtensteiner Fonds haben, wo wir eine KVG haben, du kannst einen Schweizer Fonds haben, du kannst auch an all den Standorten buchen und du kannst, wenn du das möchtest, alles aus einer Hand heraus betreut von deinem Ansprechpartner, von deinem Trusted Advisor auch weiterhin aus einer Hand bekommen.
Ah, wie viele Kunden betreut ihr hier im
Team? Also direkt betreute Endkunden so rund 5.000. Also wenn ich jetzt sozusagen das institutionelle Geschäft und die Kunden dahinter betrachte oder auch das ERM-Geschäft, das auch eine wichtige Geschäftsschiene ist, dann geht es natürlich schon in die fünfstellige.
Erklär kurz die Abkürzung.
Externe Vermögensverwalter, externe Asset Manager.
Das heißt, ihr seid eine KVG, also auch im Grunde eine dieser Kapitalsammelstellen, die Fonds für Dritte auflegen, verwalten, die Administration machen, was natürlich extrem wichtig ist, weil viele können das und auch diese Infrastruktur gar nicht mehr darstellen, weil natürlich auch die ganze Regulatorik und so, das wäre ein eigener Podcast übrigens, wenn wir darüber nochmal sprechen, das machen wir jetzt nicht. Das heißt, nur, dass wir es nochmal zusammenfassen. Ihr betreut Endkunden. Das ist Private Banking. Das ist Wealth Management. Das ist Bildung, institutionell, semi-institutionell.
Ja.
Also alles in dieser Richtung. Ja. Ihr verwaltet Fonds.
Mhm.
Ihr managt Fonds selbst.
Ja.
Ihr managt Vermögen tatsächlich auch.
Genau.
Das heißt, da sind wir schon bei 3.
Ja.
Bei 3 Dingen, die ihr macht, und ihr macht das hier in Österreich mit wie vielen Menschen sitzen hier in
der Büro? Jetzt mit der letzte Woche abgeschlossenen Fusion mit der ehemaligen Zürcher Kantonalbank Österreich.
Darfst du darüber schon sprechen?
Und 300, ja.
Ich habe mich gar nicht getraut, das zu fragen. Rund 300 Leute sitzen hier, und wie viele beschäftigen sich tatsächlich mit? Also, wenn ich jetzt euch anrufe und sage, hey, pass auf, ich habe über eine Erbschaft 300.000 Euro bekommen, geht da jemand ans Telefon oder noch nicht?
Ans Telefon geht immer jemand. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, also wir sagen, im Private Banking ist so unsere Zielgröße mal 1 Million. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, nicht nur zu wissen, sondern auch zu sagen und offen zu kommunizieren, was man machen möchte und was man gut kann und wofür man die geeigneten Ressourcen hat und was man vielleicht nicht so gut kann. Also es ist sicherlich so, dass wir im Private Banking Wealth Management Lösungen haben, natürlich auch Publikumslösungen, aber wenn es ums individuelle Geschäft geht, natürlich schon auch auf gewisse Größenordnungen abstellen.
Ist übrigens, muss man sich nicht dafür schämen.
Nein, gar nicht. Weil man muss es nur offen kommunizieren. Man darf nicht den Eindruck erwecken, dass man etwas liefern kann, was man dann nicht liefern kann oder möchte, hinterlässt eine Unzufriedenheit auf beiden Seiten.
Das sehe ich übrigens komplett genauso. Ich kann mich sehr gut an Marketingaktionen von deutschen Banken erinnern. Ich nenne jetzt den Namen der Bank nicht, die dann Tankgutscheine und andere Dinge gemacht haben, nur um Kunden zu gewinnen, damit sie quartalsweise berichten können, hey, wir haben wieder 100.000 neue Kunden. Ich glaube, es geht im Endeffekt auch darum, was macht man dann mit dem Kunden? Wie betreut man diesen Kunden? Was ist die Zielgröße, die man tatsächlich darstellen kann? Und ich glaube, dass es auch in eurem Segment, was Private Banking, Wealth Management und ähnliche Sachen anbetrifft, natürlich auch sehr, sehr individuell ist zum Teil. Da gibt es die Costolanis, die irgendwie Lust darauf haben, eine Aktie hoch und runter zu handeln. Die Plattform müsst ihr bieten. Ihr müsst ein bisschen Advice bieten. Und ich glaube, das führt uns eigentlich schon ganz gut zu einem Thema, was uns beide umtreibt, das weiß ich, ist so ein bisschen Altersvorsorge. Pension, Renten. Was machen wir da? Und was machen die Kunden auch da? Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr Kunden betreut, die im Grunde, jetzt nicht sich in den Schlaf weinen, weil sie kein Geld haben, aber die natürlich schon darauf bedacht sind, Vermögen zu behalten und gegebenenfalls natürlich auch zu vererben, weiterzugeben, die nächste Generation, die übernächste Generation mit diesem hart erarbeiteten Vermögen auch weiter zu betreuen. Durchschnittsalter haben wir nicht gesagt. Wir haben uns gerade angeschaut, sagen, okay, Durchschnittsalter.
Also wir sagen immer, die Next Gen ist bei uns 60 plus. Also es ist so ein Prince Charles Phänomen. Wir haben die Erfahrung gemacht, natürlich auch sehr viele Unternehmer als Kunden, dass man die nächste Generation operativ ins Unternehmen lässt, kommt dann ja noch eher früher vor, dass man aber dann wirklich die Hand von der Familienschatulle lässt. Da ist es dann wirklich so, dass die Next Gen, wenn sie denn das Sagen hat, doch auch öfter schon mal zumindest das gesetzliche Pensionsalter vor Augen hat.
Das ist eine Erfahrung, wie ihr nicht exklusiv habt übrigens hier bei der LLB, sondern das ist, ich könnte jetzt sagen, das ist in Deutschland, bei den großen Privatbanken und auch bei Sparkassen, Volksbanken exakt genau die gleiche Geschichte. Das ist ja in Österreich oder auch in Deutschland nicht viel anders. Das hat was mit der demografischen Entwicklung zu tun.
Ich glaube, vielleicht, wenn ich da einhaken darf, weil du es gesagt hast, eben mit der Vorsorge, du hast schon recht, das ist für unsere Kunden auch ein Thema, aber ich glaube, was uns beiden auch ein Anliegen ist, auch das weiß ich, aber was ich durchaus kritisch beobachte, ist eben wirklich dieses Thema Pensionsvorsorge und Versorgung im Alter und zum Teil auch Altersarmut für die breite Masse. Und da gibt's sowohl in Deutschland, aber ich glaube in Österreich noch mehr, sehr viel zu tun und auch sehr viel edukativ noch zu arbeiten und zu erklären, weil in Österreich leider, muss man sagen, die zweite und die dritte Säule sehr, sehr schwach ausgeprägt sind, zum Teil eigentlich kaum existent. Also in Österreich ist es so, dass rund 10% der Erwerbsbevölkerung Zugang oder Anspruch auf eine Pension aus der zweiten Säule.
Zweite Säule muss man dann sagen, ist betriebliche Altersvorsorge.
Betriebliche Altersvorsorge.
Ganz spannend ist übrigens in dem Zusammenhang, weil wir ja immer so ein bisschen das Gefühl haben, dass Deutschland so hinten dran ist. Mhm. In Deutschland sind es über 50. Also die betriebliche Altersvorsorge, welche Ausgestaltung, welche Höhe, lassen wir mal außen vor. Aber überhaupt der Zugang hat jeder zweite Erwerbstätige und in Österreich nur jeder Zehnte übrigens. Ja.
Genau.
Ganz spannend und auch immer wichtig zu sagen.
Ja. Und was die dritte Säule, also die private Altersvorsorge betrifft, ist es eben auch so, dass es schon in einigen der letzten Regierungen ganz oben auf der Top-Priorität, zumindest im Regierungsprogramm stand, hier auch Anreize zu schaffen und die private Altersvorsorge zu stärken. Also zum Beispiel eine Steuerfreiheit, wenn du einen sehr langen Veranlagungshorizont hast und hier wirklich für die private Pensionsvorsorge für die breite Masse nämlich Anreize zu schaffen. Es hat es leider bisher noch nicht in die Umsetzung geschafft. Und ich glaube, es wäre ganz wichtig, um wirklich diese erste Säule auch zu entlasten, die ja natürlich massiv beansprucht wird und massiv auch von staatlichen Zuschüssen gestützt werden muss. Aber das ist sicherlich auch ein Thema mit dem Kapitalmarktverständnis in Österreich, wo es auch noch sehr viel zu tun gibt. Auch das ist mir ein großes Anliegen, das Thema Finanzbildung. Bin da auch in einigen Initiativen engagiert, wo wir auch in Schulen gehen etc. Da tut sich in den letzten Jahren ein bisschen was, vor allem auch von privaten Initiativen, auch von Banken, was sehr gut ist, aber wirklich einen breiten Eingang auch in die Lehrpläne und die entsprechende Rezeption auch von öffentlicher Seite, gerade auch in der Bildungspolitik. Da gibt es, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun. Also die beliebteste Sparform oder Anlageform des Österreichers ist ja immer noch das Sparbuch. Und es gibt immer noch Politiker oder Parteien, die alles, was Kapitalmarkt ist, als Teufelszeug abtun. Und ich glaube, wie man ja auch an anderen, auch europäischen Ländern sieht, erweist man sich hier einen Bärendienst und sollte, glaube ich, relativ rasch in eine Umsetzung kommen, um hier die zweite und dritte Säule auch deutlich zu stärken.
Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Da kämpfen wir seit 20, 25, 30 Jahren, seitdem ich irgendwie was mit Börse, mit Kapitalmärkten zu tun habe, wissen wir übrigens auch, was mit der gesetzlichen Rentenversicherung passiert. Bei euch heißt es Pensionen. Das Thema ist durch. Darüber müssen wir uns überhaupt gar keine Illusionen hingeben. Was ich besonders bemerkenswert finde, ist, dass du eigentlich hier im Büro häufig Leute triffst, die sich darüber eigentlich als einzelne Personen keine Gedanken machen müssen, vielleicht für ihre Firmen, vielleicht für ihre Mitarbeiter. Aber dir ist es trotzdem eine Herzensangelegenheit, auch wenn du sehr häufig mit Leuten zusammenkommst, die jetzt vielleicht sich nicht um 30 Euro, 50 Euro, 80 Euro im Monat Gedanken machen müssen. Und ich finde das besonders bemerkenswert, weil ich glaube, wenn wir über solche Themen besonders häufig sprechen, obwohl sie uns nicht falsch verstehen, aber nicht wirklich tangieren oder unser Leben nicht besser oder schlechter machen, aber dass wir darüber sprechen und was wir versuchen, den Leuten mitzugeben. Und ich finde es besonders bemerkenswert, dass du das in Schulen machst, weil wir alle haben die Erfahrung gemacht, nicht nur über unsere eigenen Kinder, sondern vor allen Dingen über Gespräche, die man auch mit Jugendlichen hat. Die kommen einfach mit diesen Themen nicht so richtig klar, weil sie damit nie konfrontiert sind. Und das finde ich besonders bemerkenswert, um das abzuschließen, dass du dich, obwohl du im beruflichen Leben damit kaum zu tun hast, mit der in Anführungsstrichen Not, und trotzdem möchtest du gerne das transportieren. Und ich finde das eine wahnsinnig wichtige Message.
Ja, ich glaube, es ist auch wirklich wichtig für die Gesellschaft. Ja. Also ich glaube, das ist nämlich auch Altersarmut zu vermeiden und auch gewisse andere Fallen, in die du im Leben tappen kannst, aus mangelnder Finanzbildung oder wirtschaftlicher Bildung, Überschuldungen zum Teil auch schon in frühester Jugend mit, ich weiß nicht, Handyverträgen und sonstigen Dingen. Ich glaube, das zu vermeiden ist ein gesellschaftliches Anliegen und sollte es eigentlich für alle sein, weil es natürlich wichtig ist und auch zum sozialen Frieden, den wir hier in Österreich und auch in Deutschland sehr schätzen, ein wesentlicher Beitrag ist. Wir sehen in anderen Ländern, was passiert, wenn diese Schere zu sehr auseinanderklafft. Und ich glaube, das kann auch von den Wohlhabenden in niemandes Interesse sein.
Total d'accord. Und ich glaube, wenn wir morgens aufstehen, als Banker, wenn ich uns mal so bezeichnen darf, ist es immer total wichtig, dass man irgendwie versucht, jeden einzelnen Tag jemanden davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, über sein Geld oder seine Art und Weise in der Wirtschaft zu handeln, nachzudenken. Ich weiß, dass du das machst. Ich mache das jeden Tag. Und ich glaube, dass das unendlich wichtig ist. Lass uns zum Ende unseres Gesprächs noch einen wichtigen Punkt kommen, der auch die Leute, die uns zuhören, die Menschen, die uns zuhören, wahrscheinlich so ein bisschen interessiert ist. Was macht Harald Friedrich mit seinem Geld? Also wir haben verstanden, dass du sehr, sehr viel investiert hast in deinem Leben, dass du geleveraged warst. Also geleveraged bedeutet auch das nochmal, du hast von fünffach gesprochen, dann war es wahrscheinlich siebenfach, aber das heißt gehebelt. Mit anderen Worten, du hattest 100 Euro und hast 700 investiert. Das wäre siebenfach gehebelt. Was macht Harald Friedrich mit seinem Geld?
Ja, also was mache ich mit meinem Geld? Du hast recht, ich bin schon das öftere in meinem Leben große unternehmerische Risiken eingegangen, auch mit einem entsprechenden Hebel. Risiken, die ich aber auch in gewisser Weise gestalten konnte. Ich glaube, für die Veranlagung, für die Vermögensverwaltung ist Diversifikation natürlich ein sehr gutes und bewährtes Konzept, das auch ich diversifiziere. Bin aber, sag ich mal, eher so, dass ich mich doch eher auf Real Assets, also Sachwerte fokussiere, einerseits im liquiden Bereich, vor allem auf die Aktienseite, also unternehmerisches Risiko, mir auch hier einkaufe, wenn auch diversifiziert, ein bisschen auch im Private Equity Bereich tätig bin und Immobilien. Ich glaube, es ist in diesen Tagen, wir hatten ja gerade vor 2-3 Jahren gesehen, dass Nullzinsen vielleicht doch nicht das Ende der Geschichte sind und auch Inflation ein Thema wieder wurde und auch nochmal werden kann. Und ich glaube, um hier einen realen Werterhalt sicherstellen zu können, führt an Sachwertinvestments, die auch einen entsprechenden Ertragswert generieren, wahrscheinlich all along kein Weg vorbei. Die haben natürlich in der Regel mehr Volatilität, also das heißt, die schwanken mehr, wenn man jeden Tag auf die Kurse drauf schaut. Und wir haben natürlich alle gelernt in der Kapitalmarkttheorie, dass wir Volatilität, also Schwankungen mit Risiko gleichsetzen. Ich sage immer, Risiko ist, ob du am Ende des Tages dein Geld auch wieder zurückkriegst und ob du noch in etwa das schon kaufen kannst, was du dir dafür kaufen konntest und nicht unbedingt die Volatilität, die man dazwischen hat. Ich glaube, das ist auch ein Ansatz, der sich in den letzten Jahren schon auch mehr bei unseren Kunden und bei den Investoren durchgesetzt hat, dass man auch wieder mehr auf die Ertragskraft von Unternehmen schaut, dass man wieder bei Aktien mehr auf die Komponente Dividende und nicht nur reine Kurssteigerung schaut und wirklich auch auf das Unternehmen dahinter blickt, wie wenn man in einem illiquiden Private Equity Investment investieren würde und eben nicht so sehr auf die schnelle Kursperformance zu schauen und wirklich langfristig zu investieren. Du hast davor mal Costolani erwähnt. Ich glaube auch für viele Kunden eine wirklich breite Streuung auch über nicht zuletzt auch passive Investments und ETFs als Baustein, vielleicht auch kombiniert mit aktiven Bausteinen, ist, glaube ich, eine sinnvolle Mischung.
Ich fasse zusammen. Harald Friedrich legt sein Geld breit diversifiziert an, versucht möglichst viele auch unterschiedlich agierende Anlageklassen zu kombinieren. Ein Satz dazu ist immer, mein Professor hat damals mal zu mir gesagt, bist du lieber Eigentümer oder bist du lieber Gläubiger? Eigentümer wird man übrigens schon ab 25 Euro breit diversifiziert in einen weltweit anlegenden Fonds, Aktienfonds, den wir, glaube ich, beide sehr, sehr empfehlen für alle möglichen Menschen sofort zu machen. Der beste Einstiegszeitpunkt, den haben wir schon verpasst. Der zweitbeste ist heute.
Jetzt, ja.
Exakt. Das geben wir als Message mit. Und die allerletzte Frage, Harald, ist, was stimmt dich heute optimistisch für die Zukunft? Was ist, teil mit uns mal Optimismus, weil so viele Menschen sind so, oh, no, es gibt nichts Positives und so. Gibt es etwas, was dich optimistisch stimmt?
Ja, ich glaube, es gibt, natürlich gibt es mehr Unsicherheit in der Welt als vielleicht noch vor einigen Jahren, wo wir uns die Welt vielleicht auch gerade in Europa oder auch in Mitteleuropa ein bisschen schön geredet haben und vielleicht ein bisschen ein Erwachen erleben. In der Geschichte war aber so ein Erwachen eigentlich auch immer gut und hat immer dazu geführt, dass Menschen sich Dinge überlegt haben, innovativ wurden, sich noch mehr angestrengt haben, aus ihrer Komfortzone herausgekommen sind und im Technologiebereich insbesondere sich Dinge entwickelt haben, die wir uns Jahre davor noch überhaupt nicht vorstellen konnten. Ich meine, auch wir haben das ja in unserer Lebenszeit mit einer wahnsinnig schnellen technologischen Entwicklung gesehen, was da alles abgeht und sich entwickelt und in welcher Geschwindigkeit, die ja eigentlich exponentiell ist. Wenn wir jetzt sehen, was im KI-Bereich zum Beispiel vonstatten geht, dann glaube ich, dass die Menschen auch weiterhin sehr gute Lösungen auf die anstehenden Probleme finden werden. Und wenn es mal knapper wird, was man vielleicht auch in Deutschland sieht, dann krempeln alle die Ärmel auf und schauen, dass sie das Schiff wieder flott kriegen.
Das bedeutet, ich fasse zusammen, wir sind optimistisch, weil wir die Ärmel aufkrempeln können, weil wir auch auf einer gewissen Basis unterwegs sind. Fakt ist auch, 99% der Weltbevölkerung möchte gern so leben wie du und ich. Also das ist schon auch etwas, worauf man aufbauen kann. Und nicht immer alles so negativ sehen, nicht immer alles schlecht reden. Eine Verspätung ist im Grunde, insbesondere bei der Bahn, etwas, was einem Lebenszeit schenkt. Und einfach Glas ist immer halb voll und nicht halb leer. Ich glaube, damit können wir schließen. Lieber Harald, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir große Freude gemacht. Danke für die Gastfreundschaft. Und ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal ein Spezial machen zu dem Thema Pensionen, Renten. Was sind die Herausforderungen der Zeit? Insbesondere auf dieser Säule 1, Säule 2, Säule 3. Aber vielen Dank für deine Einblicke und auch das Teilen deiner Erfahrungswerte. Das hat uns echt viel geholfen. Dankeschön.
Lieber Jo, sehr gerne. Komm uns bald einmal wieder in Wien besuchen.
Eine Produktion von Faux Professionnel.